Guten Morgen, liebe Geschwister. Seht ihr uns, Hans-Peter?
Es kommt schon, bin noch nicht ganz fertig, aber es kommt. Mach nur weiter.
Also wir hören euch tadellos und Ton auch. Okay. Guten Morgen, liebe Geschwister. Dann wollen wir unser Zusammenkommen beginnen mit einem Lied. Dazu schlage ich vor, dass wir das Lied 138 singen. 138. Wir singen schon auf Erden das Lob, das dir gehört. Im Himmel soll es werden, viel besser ungestört. Dem, welcher hat gerungen für uns in Angst und Schweiß, sei ewig Lob gesungen, sei ewig Ruhm und Preis. Dem, welcher hat gerufen, Kreuz, es ist vollbracht, sei vor des Thrones Stufen, Anbetung, Kraft und Macht. Der, welcher hat gebüßet für unsere Sünden schwer, sei demutsvoll begrüßet von der Erlösten her. Herr Jesus, ja, sei du von uns begrüßet, die wir jetzt so zusammen kommen durften, das noch können und das wollen, bei dir zu sein, in Gemeinschaft mit dir. Und es ist wunderbar, wenn wir das so noch machen können, zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit kommen und dich betrachten vor unserem Gott und Vater. Aber wie schön ist das, wie wunderbar tut das auch gut unseren Herzen, dass wir dich jetzt so anbetend genießen dürfen, dass wir gemeinsam auf dich schauen dürfen, in deinem Worte sehen dürfen, wer du bist, was du getan hast und was noch kommen wird. Wir danken für diese wunderbare Gnade, die wir alle in dir haben, weil du diesen Weg zu unserer Rettung gewählt hast. Und so preisen und loben wir dich vor unserem Gott und Vater. Amen.
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 Könnte man noch das Lied 199, wäre das möglich? Eines, das wir schon öfters gesungen haben.
In Anbetung wollen wir ehrfurchtsvoll loben vor dir, rühmen dich aufs Neue, keiner war dir jemals gleich, großer Macht. los Antoine, Wolle hoch und Lebigkeit, was für Gott du alle Zeit selber im Leide völlig hast du ihn geehrt, im Gehorsam dich verzehrt, ihm zum Wohnen und Freude auf dem ehernen Altar brachte man ein Opfer dar vor dem Heiligtume. Du das makellose Lamm starbest auf dem Kreuze Stamm, Gott zum ewigen Ruhme. Was des Vaters Auge sah, Herr in dem, was dort geschah, können wir nicht fassen, doch auch wir erblicken hier Herrlichkeiten schon in dir, über allen Maßen. Teurer Herr, wir preisen dich, huldigen dir feierlich, singen deiner Namen. Du bist höchste Segnung wert, du bist der Vater ehrt, du bist würdig. Amen.
Heute Morgen habe ich im Johannesevangelium das erste Kapitel gelesen. Ich dachte, ich kann mal so ein paar Gedanken teilen, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Eigentlich lese ich nur mal drei Verse aus dem Evangelium. Das sind die ersten drei Verse. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Das stimmt. Ich meine, wir wissen das natürlich, aber dürfen uns trotzdem die Frage stellen, wer ist das Wort? Was sagt das Wort Gottes über das Wort? Lesen wir in Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 19, Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewande. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Wer ist denn dieser Er? Vers 13 habe ich gelesen, genau. Das ist der, der aus dem Himmel kommt in dem Moment auf einem weißen Pferd. Treu, wahrhaftig, richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupte sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Ja, und das Wort Gottes dann. Im Anfang war das Wort. Was sagt uns schon der Anfang der Bibel im Alten Testament, das erste Mosebuch, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da dürfen wir daraus schließen, dass das Wort, dass Gott keinen Anfang hatte, sondern im Anfang dieses Universums schuf Gott die Himmel und Erde. Und als wenn wir diesen Zeitraum betrachten, im Anfang, also der Zeitpunkt der Schöpfung, da war das Wort schon. Das Schöne ist, dass das, ja, was dann folgt, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da sehen wir schon gleich die wunderbare Dreieinheit geoffenbart. Dass es ein Wort gibt, das bei Gott war und das Gott war. Ja, Psalm 90. Ich will mal vorlesen, Psalm 90. Das sagt auch was sehr Schönes. Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Dann lesen wir auch eine wunderbare Verheißung in Micha Kapitel 5, Vers 1. Da werden verschiedene Aussagen getroffen. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge oder Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Auch hier wird zwei wichtige Dinge festgelegt, oder drei sogar. Der geboren werden soll, der wird in Bethlehem geboren, er wird Herrscher über Israel sein und er ist ewig, er ist schon immer da. Und ja, dann lesen wir auch noch im Philipper Kapitel 2, Vers 6. Philipper Kapitel 2, Vers 6. Welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und noch einen allerletzten Vers, der ja auch dieses Wort charakterisiert, lesen wir, ja, vielleicht nicht den allerletzten, sondern aber einen der letzten, Kapitel, Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. So. Kapitel 2. Als abschließenden Vers. Denn in ihm, auch das bezieht sich auf den Christus, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich möchte noch danken. Jesus, du hast dich in deinem Worte so deutlich und klar geoffenbart, dass du Gott bist, dass du Gott bist, der Schöpfer, der alles erschaffen hast, und dass du auch Mensch geworden bist, der Knechtsgestalt kamst, ohne Sünde, zur Sünde gemacht, am Kreuz auf Golgatha, und der für uns, der uns erkauft hat, der die Strafe bezahlt hat für unsere Sünden, gestorben ist wegen der Sünde und auferweckt worden zur Rechtfertigung, zu unserer Rechtfertigung und zur Verherrlichung Gottes in allem dem, was er vollbracht hat. Herr Jesus, Dankeschön. Amen.
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 Ja, ich möchte dann gleich fortfahren, auch mit dem Johannesevangelium, auch mit Kapitel 1, mit den Versen 47 bis einschließlich 49. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also unter anderem habe ich heute mal diese Stelle gelesen. Und was mir dazu eigentlich auffiel oder ja ins Auge stach, wie man so schön sagt vielleicht auch, man erkennt die Allwissenheit, die Allgegenwärtigkeit und die Allmächtigkeit Jesu auch hier auf Erden in diesen Versen. Ja, und damit möchte ich meine Ausführungen schon wieder beenden und ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, der du Sohn Gottes bist, der du Gott der Sohn bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, dass wir dich erkennen durften und dein Erlösungswerk am Kreuz und Golgatha. Danke, dass wir im Glauben zu dir kommen durften. Und danke, dass wir auch von dir, was die deinen gekannt sind. Amen.
Amen. Amen.
Und könnten wir noch Lied Nummer 73 lesen? Singen. Lied Nummer 73.
Lamm geordnet und beladen, heimgesucht mit schwerem Leid, dich traf unser aller Schaden, unsere Ungerechtigkeit. In den Tod hast du dein Leben ausgeschüttet, ganz und gar. Deine Seele ward gegeben für die Schuld auf dem Altar. Aus den Roten, aus dem Feuer deine Leiden
Wohlgeruch so süß und teuer, welcher stieg zu Gott empor. Ihr dem Retter, der nicht scheute, diese Pein nicht wich zurück. Dir gehört die Menge zur Beute, dir verdankt sie all ihr Glück. Nicht ereins mit Sündbeladen an dem Kreuze gelitten hat, dich erheben Myriaden ewig für die Grüße.
Herr Jesus, welches Gnadengeschenk ist es, dass wir dich, das Lamm Gottes, welches geschlagen wurde, vor unseren geistlichen Augen haben dürfen und im Heiligen Geist dich anbeten dürfen, der du das Opfer selbst bist, der du das Opfer selbst gestellt hast. Herr Jesus, oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt vor dir weilen dürfen als Geheiligte und uns von dir ernähren dürfen und dich vor unserem Gott und Vater preisen dürfen als die von dir Erlösten, als die, die an dich glauben und zum ewigen Leben verordnet worden sind. Amen.
Amen.
Lesen wir einen Vers aus dem Propheten Hesekiel. Olivier, eine Frage. Sehen Sie an der Küche in Frauenfeld?
Nein, nur Stammbild.
Ja, dann stimmt es. Ich kriege es auch nicht anders hin. In der Pause muss ich nochmal starten. Okay. Hesekiel 43, den ersten Vers. Und er führte mich zum Tore, dem Tore, das gegen Osten sah, und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her, und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Nur über diesen Vers einige kurze Gedanken. Wir werden ja hier durch den Propheten Hesekiel eingeführt in den Tempel des tausendjährigen Reiches, in seine erste Anfangszeit. In seine erste Anfangszeit, wie er dann wieder gebaut wird vom Herrn Jesum persönlich. Er wird also erst im tausendjährigen Reich erstellt. Und das Erste, was Hesekiel sehen darf und uns im Geiste mitführt, ist, zu diesem Tore hin. Er führt uns zum Tore hin. Und was sehen wir? Wir sehen dasselbe, wie die Leviten auch im vierten Buch Mose zum Teil sahen, die Herrlichkeit Jehovas. Ja, die Herrlichkeit Jehovas haben sie verloren. Haben sie verloren. Und manchmal hat man den Eindruck, auch die Christen haben die Herrlichkeit irgendwie aus den Augen verloren. Aus den Augen verloren. Und da sagt hier das Wort Gottes dem Volk Israel klar und deutlich, keine Lehre für uns, aber die Belehrung, eine wirklich wunderbar ernste Belehrung. Er zeigt ihnen in den Versen 7, 8 und 9, warum hat sich Jehova zurückgezogen? Weil sie ihn, Israel hat das Volk Israel hat Jehova verlassen. Sie sprechen ja nicht mal seinen Namen Jehova mehr aus. Das ist ja das Drama schlechthin. Ein Grund, weshalb Gott sie vertrieben hat. Das sehen wir dann in den Versen 7 und 8. Sie haben seinen heiligen Namen verunreinigt. Und so zeigt uns der Prophet, er führt uns näher hinein durch das Tor. Er führt uns, wir haben schon Johannes 1 gelesen, zwei, drei Verse. Was sehen wir in Johannes 1? Da sehen wir den Menschensohn, der Fleisch wurde. Gott, Johannes 1, Vers 14, wurde Fleisch. Er kam nicht ins Fleisch, das ist eine Gotteslästerung. Er kam im Fleisch, etwas komplett anderes. Er kam im Fleisch und er möchte, der Heilige Geist, dass das ganz groß vor unseren Augen steht. Der Jesus Christus, der Ewige, wurde wahrer Mensch. Das ist das Thema vom Johannesevangelium. Wie wir da schon gesehen haben, wie das groß vor den Augen war, derer in Johannes 1, als sie ihn dann sahen, den König Israel, ja noch mehr wie den König Israel, den Sohn Gottes, ja noch mehr den Sohn des Menschen. Das zeigt uns in Hesekiel Kapitel 43 Gott, der Heilige Geist, in aller Deutlichkeit. Und dann kommt Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 haben wir dasselbe wie in Hesekiel 43. In Apostelgeschichte 2 kam die Schechina auf die Erde. Hat man die gesehen? Auswirkungen, ja, auf den Häuptern der dort Versammelten. Hat man sie gehört? Ja, genau so wie in Hesekiel 43 beschrieben. Durch das Rauschen, wird einige Mal beschrieben in dem Wort Gottes, das Rauschen der Schechina, der Wolke lichter Herrlichkeit, hat man hier gehört. Und so sehen wir auch, man wird hineingeführt. Und der Herr Jesus zeigt uns das, wie bei ihm kann man ein- und ausgehen. Da ist nicht mehr ein Gesetzeszaun, Johannes 10, die nimmt er heraus aus dem Gesetzeszaun, führt sie zu sich in die wahre Freiheit. Bei ihm ist wunderbare Freiheit. Und das zeigt uns Hesekiel 43 und dann natürlich eben kommt Kapitel 44 in der Folge. Wunderbare Kapitel.
Können wir vielleicht das Lied 92 singen? 92.
Wer findet Worte dir zu danken? O Vater Gott von Ewigkeit, nur gabst du Liebe ohne Schranken den Sohn, den Herrn der Herrlichkeit. Du gabst ihn in den Eingeborenen, du sandtest ihn zu uns herab. Für deine Feinde, die verlohnen, gabst du den Sohn in Tod und Schab. Obwohl uns hast du voll Erbarmen, dass du, o Gott, die Liebe bist und wir in treuen Vater Amen, so sicher und doch Jesu Christ. In ihm gabst du uns Heil und Leben, ja, alles, wo wir liebt so sehr. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben, ein solcher Gott versagt nichts mehr.
Also vielleicht noch einen ganz kurzen Gedanken zu Hesekiel und Lukas 1. In Hesekiel sehen wir Kapitel 43, wie die Wolke Lichterherrlichkeit, die Schechina, kommt und alles erfüllt. Und das sehen wir in Lukas 1 auch. In Lukas 1, da sehen wir eine Jungfrau, Jungfrau, und ich lese den Vers, Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich, das Wort dürfen wir nicht überlesen, überschatten. Gott, der Heilige Geist, kam über die Jungfrau Maria, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Ich war etwas zu schnell, der Martin wollte noch etwas sagen. Kannst du? Sorry.
Ja, auch ein Gedanke aus Esra, Esra 9. Esra 9, dort ist ja das Gebet von Esra, es gibt ja die drei Gebete bei der Rückführung, eben Daniel oder Esra und Nehemia. Und
immer Kapitel 9.
Immer Kapitel 9, ja, diese, wie sie eingestanden sind für das Volk. Hier in Kapitel 9 in Esra, also sie haben ja den Altar schon gebaut und den Tempel, oder? Haben sie gebaut, und aber eben noch keine Mauer, und Esra betet vor allem wegen der Vermischung. Die Israeliten haben sich schon wieder darüber vermischt mit den Völkern des Landes, und für sie steht der Rhein, aber nur kurze Ding, lese Vers 6 Mal: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Missetaten sind uns über das Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Oder er zeigt auf die Schuld Israels, also er betet, er macht sich eins mit dem Volk Israel. eben so groß, oder die Schuld, aber eben so muss der Mensch kommen, oder erkennen, was wir sind, unsere Schuld, und dann wird die Gnade auch größer. Und dann Vers 8. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von Seiten Jehovas, unseres Gottes, zuteil geworden. Eben das ist mir so aufgefallen. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade. Oder ja, eben sie konnten wieder zurückkehren und ja eben wieder das bauen, eben mal den Altar und Tempel. Eben er sagt, eben, er ist demütig und redet von einem kleinen Augenblick. Ein Augenblick ist ja schon klein, oder? Und dann noch klein, der Augenblick. Gnade, oder? Wir haben ja vorhin gelesen, eben von der Herrlichkeit, wie sie kommt in Hesekiel oder auch Johannes 1, wie das Rauschen großer Wasser, oder? Das ist, wenn er kommt, dann ist er groß, oder? Aber jetzt einen kleinen Augenblick Gnade, kann man auch sagen, eben wie heute, aber er ist, der Jesus kam, oder voller Gnade, oder für die Gläubigen ist voller Gnade, auch Johannes 1, voller Gnade und Wahrheit. Von Seiten Jehovas, unseres Gottes, zuteil geworden, indem er uns Entronnene übrig gelassen und uns einen Flock gegeben hat an seiner heiligen Stätte, damit unser Gott unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in unserer Knechtschaft. Einem Pflock gegeben. An der Stelle ist der Pflock, bezieht sich auf den wahren Knecht, auf den Herrn Jesus. Ein Pflock an seiner heiligen Stätte, damit unser Gott unsere Augen erleuchtet, eben dieser Augenblick. Aber auch wir können ja in Epheser 2 sagen, damit ihr erleuchtet werdet, den Augen eurer Herzen bei uns, den Augen unseres Herzens, dass wir ihn und seine Größe erkennen. Und eben er betet auch, dass eben die Israeliten die Augen ein wenig, Augen erleuchtet werden, dass ein wenig aufleben lasse und uns ein wenig aufleben lasse in unserer Knechtschaft. Oder er sieht sich, dass sie auch Knechte sind. Oder? Und der Jesus ist ja auch der Knecht, oder der wahre Knecht. Denn, Vers 9, denn Knechte sind wir, aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen. Und er hat uns Güte oder Gnade zugewandt vor den Königen von Persien, sodass sie uns ein Aufleben verliehen, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer aufzurichten und seine Mauer zu geben in Juda und in Jerusalem. Eben die Güte zugewandt vor den Königen von Persien, also Medo-Perser oder Kores angefangen, der gesalbte Kores, Darius, Artasasta. Diese also Kaiser, muss man sagen, die haben sie hinaufgeschickt, um dann Tempel zu bauen, oder? Wenn Gott eben schaut für das Volk und eben sie erkennen, dass sie Knechte sind, oder nicht wie heute, oder sie machen alles aus eigenem Willen heute, oder eben, da musst du zuerst erkennen, dass sie Knechte sind Und vielleicht wegen dem Pflock noch die Stelle aus Jesaja 22. Jesaja 22. Da geht es ja im Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn Hilkias, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen, und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein. Eben dieser Eliakim ist irgendwie eben genau ein Bild auf den Herrn Jesus, oder? Vers 22, und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, und er wird öffnen und niemand wird schließen, und er wird schließen und niemand wird öffnen, und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort. Eben hier wird eben der Pflock eben ihn schlagen, eben diesen Eliashib, oder eben das ist der Jesus, oder an dem, wo man sich festmachen kann, oder aber irgendwie das Pflock einschlagen redet doch auch irgendwie von seinen Leiden. Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, oder? Einschlagen an einem festen Ort, und er wird seinem Vaterhaus zum Throne der Ehre sein. Im Vers 25 ist da dann noch ein anderer Pflock, der andere Pflock, der weichen wird. Das ist, glaube ich, der falsche Pflock, der Antichrist, oder? Der wird dann abgehauen werden, oder? Möchten wir noch danken. Ja, Herr Jesus, ja. Einmal wirst du auch wieder dich deines irdischen Volkes annehmen. Aber wir dürfen sehen, die Gnade ist jetzt schon da in vollem Maße. Und wir können dich erkennen, wie du als Mensch, der vollkommene wahre Knecht, den Willen Gottes getan hast, deines Vaters als Mensch, und eine so große Errettung, Erlösung, eine so große Gnade in dir haben dürfen, und du eingestanden bist mit deinem vollkommenen Leben für uns und wir im Glauben dich so sehen können, jetzt aber verherrlicht zur Rechten Gottes im Himmel. An dieses wunderbare Werk dürfen wir heute Morgen wieder schauen und dich mit unseren inneren Augen betrachten. Amen.
Amen.
Und noch was? Im Anschluss an diese Bemerkung zur Shechina sagen. Es gibt ja so zwei, drei Beispiele, vier Beispiele im Wort Gottes. Zwei haben wir schon gehört, wo die Shechina sich, also spürbar, sichtbar, wie auch immer, gekommen ist. Ich will die mal vorlesen. 2. Mose 40. Da ist die Stiftshütte fertig und wird eingeweiht. Vers 34. 2. Mose 40, Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf. Und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte die Wohnung. Dann 2. Chroniker 5. 2. Chroniker Kapitel 5. Ich lese nur den letzten Teil von Vers 13. Da wurde das Haus Jehovas, also der Tempel, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus. Da gehe ich zu der Stelle, die wir schon mal gehört haben. Und als der Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligen Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingab, auszusprechen. Was fällt uns da auf? Im Alten Testament war der Ort, wo die Schechina auftrat, unnahbar, da konnte keiner hingehen. Jetzt hier im Neuen Testament, es ist ganz anders. Die Gläubigen sind erfüllt davon. Wenn man das im Hinblick auf den Tempel sieht, oder auf die Stiftshütte, da wo eben Gott wohnt, hier auf der Erde, sind das Gebäude, sind das Einrichtungen, da konnte kein Mensch rein. Dann sind wir, wie es auch im Korintherbrief zu finden ist, Tempel des Heiligen Geistes. Und darin sehe ich den Riesenunterschied. Da hat sich also was Gewaltiges geändert. Wir sind heute der Tempel des Heiligen Geistes, des Geistes Christus. Das ist doch herrlich.
Ich möchte noch kurz was sagen zu den Ausführungen von Martin. Und zwar möchte ich da einen Vers lesen aus Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und jetzt kommt der letzte Teil des Verses. Und sie sind es, die von mir zeugen. Nochmal, und sie sind es, die von mir zeugen. Also der Herr Jesus will auch durch das Alte Testament oder im Alten Testament erkannt werden. Und ich denke, es war vorhin ein gutes Beispiel. Also Jesaja Kapitel 22 ab Vers 20, wie von Martin vorgetragen.
Ich wollte noch eine Stelle spiegeln zu Hesekiel 43, Vers 2, das haben wir ja gelesen. Und interessant, wie er das erlebt hat, diese Herrlichkeit Gottes, die dann kam. Er beschreibt es wie das Rauschen großer Wasser und so weiter. Und da fiel mir ein, dass Johannes das genauso beschreibt in der Offenbarung ab Kapitel 1, Vers 12. Ich lese das mal. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohne des Menschen angetan, mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, ich wollte einfach jetzt nochmal beten kurz, Danke, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass du alles vollbracht hast und dass du auf dich alles genommen hast und wir haben das annehmen dürfen und du hast es errettet. Und danke, dass jeder Mensch, der an dich glaubt und das annimmt, wird errettet von dir. Danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen.
Amen. Amen.
Könnten wir das Lied Nummer 184 singen? Lied 184.
Olivier, ein Erdas wieder singen?
Ja, probieren es. Großer Hai. Entschuldigung, Moment schnell. Großer Heiland der Verlorenen, Gottes heilges Opferlamm, Don gekrönt mit Fluch beladen, hingst du an des Kreuzes Stamm. Dich den Herrn, den Fürst des Lebens, traf der Menschen Spott und Hohn. Dir, dem reinen Fleckenlosen, ward der Sünde bitterer Lohn. Rings vom Todes Nacht umgeben, hast du unsere Schuld gesühnt. Still und stumm von Gott verlassen, trugest du, was wir verdient. Aus den Toten auferstanden, thronst du als des Menschen Sohn. Jetzt zu Rechten Gottes droben, Sünder gab er dir zum Lohn. Großer Heiland der Verlorenen, wer jetzt gläubig dir vertraut, der wird nimmer mehr zu Schaden. Habt auf Felsen Grund gebaut.
Ich hatte auch noch eine Stelle, die mir zum Gesagten in den Sinn kam. Es ist 1. Könige, Kapitel 19. Und es ist ja dort, der Elia ist auf den Horeb und dort sollte er auf diesen Berg gehen und sich eben hinstellen, Vers 11. Und er sprach, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor Jehova. Und siehe, Jehova ging vorüber und ein Wind, groß und stark, zerriss die Berge und zerschmetterten die Felsen vor Jehova her. Jehova war nicht in dem Winde, und nach dem Winde ein Erdbeben. Jehova war nicht in dem Erdbeben, und nach dem Erdbeben ein Feuer. Jehova war nicht im Feuer, und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm also: Was tust du hier, Elia? Also vielleicht bis hierhin. Wir sehen, es ist mir in den Sinn gekommen wegen der Schechina, wegen der Herrlichkeit Gottes, eben die sich uns jetzt unterschiedlich offenbart. Wir haben es gehört in 2. Mose, 2. Chroniker 5, Apostelgeschichte 2 und eben hier auch. Was mich erstaunt ist, dass der Elia sofort wusste, beim Säuseln, jetzt muss ich mein Angesicht verhüllen mit dem Mantel. Das ist so das, was mir dabei auffiel, dass der Elia das erahnte, dass eben nicht in den, im großen Wind, im starken Erdbeben, Feuer, sondern in diesem Ton eines leisen Säuselns Gott zu finden war. Und das ist eigentlich auch interessant, dieser Berg Horeb, ist ja auch ein anderer Ausdruck für den Berg Sinai in Arabien. Und dort hat ja auch Mose eigentlich das Muster gesehen, das uns ja im Alten Testament zum Vorbild war. Das habe ich neulich gelesen im Hebräer Kapitel 10. Dort wurde es eben, wird es uns gesagt durch den Autor des Hebräerbriefes, dass das ein Muster war, diese Sache. Nein, nicht 10, ich habe mich vertan. 8. Ja, so ab Vers 5. Moses eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machest, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Und das finde ich ja auch interessant, über diese Stelle aus Hebräer 8, Vers 7. Nein, 5 habe ich vorgelesen, ein Teil daraus. Und eben, dass dieses Vorbild, dieses Muster, das war schon da und es hatte nur die Absicht, eben uns das aufzuzeigen, was der Herr Jesus ist, eben, dass er sich selbst als Opfer dargegeben hat. Das finde ich eindrücklich. Wir sehen darin eben diesen ewigen Gedanken, der schon bevor der Herr Jesus ans Kreuz ging und zum Opfer gemacht wurde, eben schon da war und Mose diese ganze Sache sehen konnte. Das sind auch meine Gedanken dazu. Ja, Herr Jesus Christus, wir dürfen dir danken, dass du uns diese Schrift gegeben hast, die von Anfang an diesen roten Faden drin hat, dass du derjenige bist, der wegen unseren Sünden hier auf die Welt kamst und eben ans Kreuz geheftet wurde und du ließest es zu, dass dies geschah. Und du hast in allem den Willen Gottes getan und bist nicht davon abgewichen. Und wir dürfen das im Glauben annehmen und haben Errettung dadurch. Wir danken dir dafür. Amen.
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 Auch noch eine ganz kurze Bemerkung zu den Unterschieden im roten Faden zu diesem Thema der Herrlichkeit Gottes. Jetzt von 2. Mose bis Offenbarung Kapitel 1, 2 lesen dürfen, wo wir sehen, wie der Herr Jesus geoffenbart wird durch den Heiligen Geist. Er ist es, der den Herrn Jesus offenbart. Und wenn wir denken, dass wir Christen ein ganz unbefangenes Leben hätten im Vergleich zum Herrn Jesus, dann macht uns das Johannes der Evangelist klar in seinem Verhalten, dass dem nicht so ist, sondern der Herr Jesus ist furchtbar herrlich. Er ist furchtbar herrlich. Das zeigt uns Gott, der Heilige Geist, schon in der Offenbarung Kapitel 1. Und es hört nicht auf durch die ganze Offenbarung. Der Jesus wird gezeigt als furchtbar herrlich. Ja. Und wenn wir zum Beispiel noch einen kleinen Hinweis zu Hesekiel 43 lesen. In Hesekiel 43, da sehen wir, wie das Volk Israel, die Gläubigen, hineingeführt werden ins tausendjährige Reich. Ist jetzt da alles Jubel, Trubel, Heiterkeit? Weder noch, gar nichts, überhaupt nicht. Nein, da ist Herrlichkeit, da ist Wahrheit. Und wo Wahrheit ist, ist immer Gericht. Und wir haben verschiedene Arten von Gericht, ganz am Anfang vom tausendjährigen Reich, über die levitische Linie und über die jüdische Linie, also die Königslinie und die Priesterlinie. Und hier in Hesekiel 43, da sehen wir jetzt vor allem im Vers 9, ich lese rasch nur den Vers, nunmehr werden sie ihre Hurerei und die Leichname ihrer Könige von mir entfernen. Und jetzt ein Satz. Und ich werde in ihrer Mitte wohnen ewiglich. Von diesem Kapitel redet ja der Herr Jesus in Matthäus 18. Sie kommen zu ihm, haben Probleme und dann erklärt er es ihnen. Was, wie, wann wird er sich versammeln im tausendjährigen Reich mit ihnen? Dann, wenn sie sich zu ihm hin versammeln, sich ihm unterwerfen. Und dann sagt er den bemerkenswerten Satz, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da redet er zu Israel, nicht zu uns Christen, da bin ich ihrer Mitte. Und er nimmt den Vers aus Hesekiel 43, Vers 9. Und ich werde in ihrer Mitte wohnen ewiglich. Das ist das, was Israel die letzten 3000 Jahre nicht mehr erlebt hat. Wenn wir den Gedankengang der Schechina überfliegen. Nie mehr. Nie mehr. Auch als der Herr Jesus auf Erden war, die Schechina kam über eine Jungfrau, aber nicht über das Volk. Im Tempel war sie sowieso nie. Im Tempel, als der Herr Jesus auf Erden war, aber er wird wieder, er wird in ihrer Mitte sein. Aber an was müssen sie sich erinnern? Von was müssen sich die Gläubigen reinigen? Von was müssen wir uns reinigen, wenn wir zu ihm zusammenkommen, um Brot zu brechen? Ja, da sind wir kein Deut anders wie das Volk Israel im tausendjährigen Reich. Auch wir haben Bezüge zur Welt. Auch wir verunreinigen uns, ob wir wollen oder nicht. Aber wir müssen uns reinigen. Und das sehen wir wunderbar eben in den Versen, ab Vers 10 oder mit anderen Worten, ich habe ja mal eine Webseite gehabt, Malachi 3, Vers 16, auf dieser Basis, Unterredungen, leider ist die kaputt gegangen. Aber wenn man den Vers weiterliest, einen Vers weiterliest, nach Malachi 3, 16, ich habe deine Bibel offen damit, ich lese den Vers. Malachi 3, 16 und 17. Da unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchten. Und Jehova merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jehova fürchten. Ja, ist das nicht normal in Israel? Leider, nein. Und welche seinen Namen achten. Welche seinen Namen achten. Sie werden wieder auf seinen Namen achten, auf den Namen, den sie heute aus Prinzip verachten. Aber es kommt der Moment, wo der gläubige Überrest wieder den Namen Jehova fürchtet. Herr Jesus, so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns gereinigt hast durch dein Blut, dass wir vor Gott rein sind, aber dass wir auch uns waschen dürfen in deinem Wort, wo wir erkennen, wo auch wir Bezüge auch durch diese Woche hindurch mit Sünde hatten. Und wir danken dir, dass wir dir das alles bekennen dürfen und als dann mit dir, mit deinen Heiligen Gemeinschaft haben dürfen, auch jetzt im Verkündigen deines Todes durch das Brechen des Brotes. Amen.
Amen. Ja, heiliger und gerechter Gott, durch Glauben an deinen Sohn, in deiner Gnade oder zu deiner Gnade kommend, durften wir erkennen, wie wir sind, was wir sind, wo wir stehen und was dein Sohn für uns gemacht hat. Und wir durften durch den Sohn zu dir, o Gott, als Vater gebracht werden. Und das alles, weil der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, Mensch wurde, an das Kreuz ging, hinauf nach Jerusalem, sich zur Sünde machen ließ und sich in den Tod gegeben hat und sein Leben, sein Blut für uns gegeben hat. Und so danken wir, dass wir jetzt uns an dieses wunderbare Werk erinnern dürfen, einmal mehr. Und wir werden immer wieder neue Facetten von diesem wunderbaren Werk und von dir, Herr Jesus, zu unserem Heiland, Gott, erkennen dürfen und danken, dass wir jetzt, wenn wir den Kelch teilen, in dem Bilde des Weines, dein Blut sehen dürfen, deine Leiden sehen dürfen, die du auf dich genommen hast, damit wir, gerecht gesprochen, auch vor den oder zum ewigen Vater kommen durften, dem gerechten und heiligen Gott. Danken für diese wunderbare Möglichkeit, die wir jetzt wieder nutzen dürfen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Machen wir eine kurze 5 Minuten Pause bis um so 43 rum. Treffen wir uns wieder.
Olivier, ganz kurz noch Gedanken noch. Ich bin gerade in den Sinn gekommen, dass du gebetet hast. In Hesekiel 43, diesem Kapitel mit der Wolke, und in Matthäus 18, in dem Kapitel Matthäus 18, Vers 20, dieser ganz bekannte und extrem wichtige Satz. Was macht der Apostel Petrus direkt, nachdem der Herr Jesus das gesagt hat mit Matthäus 18, Vers 20? Glauben wir ja nicht, das glauben wir ja gar nicht. Wir denken immer, ja, der Petrus, der schießt so rein. Ja, das ist schon sein Charakter. Aber der hat den Nagel immer auf den Kopf getroffen, auch wenn man manchmal nicht gedacht hat, ja, warum bringt er das? Der bringt in Matthäus
18, Vers 21, unmittelbar nachher die Frage wegen dem Sündigen und Vergeben. Aber was ist in Hesekiel 43, unmittelbar nach dieser Sache mit der Wolke? Da sehen wir, wie der Menschensohn hier, das Hesekiel, muss das dem Volk Israel weitersagen. Und was muss das Volk Israel dann machen? Da müssen sie mit einem Messband an den Bauplan, an den Bau hin, da müssen sie ausmessen und danach kennen sie ihre Sünden. Und was macht Gott mit jemandem, der seine Sünde erkennt? Johannes 1, Vers 7 und 9, er vergibt sofort. Er vergibt sofort. Und das macht er auch in Hesekiel, Kapitel 43, Vers 11. Und jetzt gibt er ihnen die Ausgänge und die Eingänge frei. Wenn man bei ihm ist, seine Sünde bekannt hat, dann ist Freiheit. Johannes 10.
Machen wir bis 45. Okay. Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung vom 1. Mose, Kapitel 35, sind wir das letzte Mal gekommen bis zu Vers 9. Der Martin Kolb uns bitte den nächsten Abschnitt liest und der Andi seine Zusammenfassung. Und er hat ja dann noch eine, der Andi hat ja noch eine Frage gestellt, kommen wir dann dazu. Bezieht sich ja dann auf Vers 10, 11, diesen Bereich.
Möchte Valentin lesen heute?
Sorry, mein Hirn. Klar, Valentin ist sicher schon in den Startlöchern. Dankeschön.
Genau, ja. Ich lese 1. Mose. Im Kapitel 9 sind wir, im Kapitel 35, ab Vers 9. Lese vielleicht bis Vers 20. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und ein Haufe von Nationen soll aus dir werden. Und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, dir will ich es geben und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Ein Denkmal von Stein und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Orte, wo selbst Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Und sie brachen auf von Bethel. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrat zu kommen. Da gebar Rahel. Und es wurde ihr schwer bei ihrem Gebären. Und es geschah, als es ihr schwer wurde bei ihrem Gebären, da sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch dieser ist dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, Wenn sie starb, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben an dem Wege nach Ephrat. Das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grabe ein Denkmal auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Bis hierhin.
Ja, es folgt nun die Zusammenfassung mit der anschließenden Frage. Das, was Sichem, der Sohn Hemors, getan hatte, war nicht richtig und Gericht war notwendig, aber nicht durch die Söhne Jakobs. Ihr Gericht war unangemessen und grausam. Jakob sollte nicht im Ort Sichem sesshaft werden, sondern sein Ziel war Bet-El. Dort sollte er im Haus Gottes wohnen, denn dort machte er ein Gelübde. Jakob und seine Söhne sahen nur sich selbst. Das ist an den vielen Personalpronomen in 1. Mose 34, 30 und 31 erkennbar. Wenn auch wir wie Jakob am falschen Platz sind, so ist das genauso falsch. Jakob lebte in der Zuversicht von der Verheißung, die Gott mit Abraham schloss. Wir haben noch eine viel größere Zuversicht, denn wir haben himmlische, ewige Verheißungen. Kleider waren in der Zeit Jakobs etwas Kostbares und man trug sie deutlich länger als heute, denn selbst die Reinigung war umständlicher. Aber nicht nur die äußere Reinigung war wichtig, sondern auch die innere, indem die nichtigen Götter weggetan werden. Erst mit diesen drei Maßnahmen kann sich der Mensch Gott nahen. Jakob erhielt einen Auftrag von Gott, nämlich nach Bethel zu gehen, dort zu bleiben und einen Altar zu bauen. Er machte, was ihm aufgetragen wurde. Dazu gehörte, ohne dass ihm das gesagt wurde, die Reinigung. Durch diese Reinigung konnte Jakob erkennen, was die Menschen unter seiner Führung gemacht haben. Sicher war diese Erkenntnis für Jakob ernüchternd, denn ihm wurden die fremden Götter gebracht, damit er diese vergraben konnte. Auch wir müssen das, was wir glauben, verkünden. Im Kapitel 35 sind vier Todesfälle beschrieben. Zuerst wurden die Götzen begraben, danach Deborah, die Amme Rebekkas. Sie war eine sehr alte Frau geworden und für eine lange Zeit eine wichtige Bezugsperson. Dass die Deborah mit Jakob unterwegs war, ist unwahrscheinlich. Vielmehr gab es auf der Reise eine Begegnung. Im Richterbuch erfahren wir, dass Bet-El einst Luz hieß und später errichtete Jerobeam dort eines der goldenen Kalber und verführte damit das Volk im Norden. Orte sind daher per se nicht nur gut oder schlecht, sondern immer das, was die Menschen darin tun. Das war's von den Punkten. Jetzt eben noch die Frage, die sich auch im Chat finden lässt. Was ist mit Könige in 1. Mose 35, 11 gemeint? Denn später in 2. Mose 19, Vers 6 erfahren wir, dass Jehova ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation begehrte. Dieser Gedanke bestätigt sich auch in Richter 8, 23 oder 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 7, 10, Vers 9. Ja, und es gibt eben noch andere Begriffe, die synonym zu König sind, aber jetzt in unserem Abschnitt steht Melechim, also die Pluralform von Melech. Das war's von mir und ich habe sonst noch mehr Fragen. Vielleicht noch Korrekturen oder Verbesserungsvorschläge können angebracht werden.
natürlich ein Versuch. Also wenn ich so jetzt das Wort Könige lese im Vers 11, im Plural, dann sind jetzt für mich sämtliche Könige eingeschlossen, die ab, sagen wir es mal, ab David sind. Streng genommen auch Saul, denn Saul kam auch aus den Ländern Jakobs, kam auch aus den Ländern Jakobs, und im tausendjährigen Reich geht das ja in einer gewissen Hinsicht auch weiter, auch wenn wir da relativ wenig wir wissen. Wir wissen nur, dass David wieder auferstehen wird, Daniel 12, er wird wieder auferstehen und unter dem Herrn Jesum Christum herrschen als König, also der ist sicher auch eingenommen. Während dem Königreich, da gibt es verschiedene. Königreich gibt es verschiedene. Es gibt, das glaube ich, Andi auch erwähnt hat, Königreich von Priestern. Und da meint eine Ordnung von Priestern. Das ist aber die alttestamentliche Ordnung von Priestern, wobei ich muss es nicht jedes Mal wiederholen, das Wort Priester ist ein Blödsinn. Das ist wirklich falsch. Mit dem gar nicht. Es ist nicht mal richtiges Latein, es ist einfach Blödsinn. Sondern es meint solche, die heiligen Dienst tun in Erbfolge. Heiligen Dienst tun in Erbfolge. Das hat also mit unserem Wort, jetzt nehme ich das mal auf uns, Priester, nichts zu tun. Denn wir haben keinen heiligen Dienst in Erbfolge, sondern aus Leben, aus Christus haben wir und sind wir jetzt Heilige. Für was? Um zu dienen. Gottesdienst. Das ist nicht das, was die religiöse Welt meint, in die Predigt gehen. Das Wort Predigt kommt in der Bibel nie vor, ist auch ein Blödsinn. Wirklich Verführung, wie die so Worte hineingepfleumelt werden, die gar keinen Sinn machen, sondern wir kommen zusammen als Heilige, solche, die Leben aus Gott haben, um Gott zu verkündigen. Das meint der Römerbrief, verkündigen, bekannt machen, aber niemals Priester, Blödsinn, sondern wir verkündigen und es wird aber mehr gemeint, dann um anzubeten. Das ist Gottesdienst. Verkündigen ist nämlich kein Gottesdienst. Verkündigen, evangelisieren zum Beispiel, ist kein Gottesdienst. Anbeten ist Gottesdienst. Das nur also nebenbei.
Ich habe gerade mal schnell nachgeschaut. Natürlich finden wir das Wort predigen da, aber das steht ein Wort, das heißt verkündigen, wie du schon gesagt hast. Und der Unterschied zur Anbetung ist ja klar. Ich wollte nur noch mal nachschauen, dass der Paulus auch viel gepredigt hat. Oder auch Christus hat gepredigt und Jonas hat gepredigt. Aber eben im Sinne von Verkündigung. Und das, ich verstehe das so, dass das irgendjemand mal also verwendet hat, aber um die Leute irgendwie irre zu führen, das ist genauso wie Buße. Ist dann irgendwann reingekommen. Wir haben übrigens heute ein Lied gesungen, das darf ich noch erwähnen. Da ist das Wort büßen richtig. Nämlich der Herr Jesus hat für uns gebüßet. Ich glaube, das war das erste Lied. Da steht das drin. Aber ansonsten ist es falsch. Und genauso ist Predigt, ja, kommt in die falsche Kategorie irgendwie.
Das Problem wird halt immer, gell, wenn es zu einem Synonym wird. Heute Morgen hat mich eine Schwester angeschrieben, wo ich in die Predigt gehe. Wo gehe ich in die Predigt? Habe ich ihr zurückgeschrieben. Nie und dann keine. War natürlich auch provokativ. Ich will ja, dass sie retour schreibt. So. Aber es ist wichtig, dass man sich überlegt, was meint das Wort und dann kommt man auch auf die richtige, auf die richtige deutsche Bedeutung.
zu der Frage der Könige habe ich noch eine Frage zu dem vorgehenden Wort, den Nationen, also die Goim. Sind das jetzt auch Goim als Ausdruck, als Wort, bezieht sich das auch auf Volk, Stämme etc. als Jakob? Oder ist Goim, sind das immer Nationen, die außerhalb von Israel sind? Da bin ich jetzt nicht sicher, wie man das gebraucht, ob das einfach diese, also durch seine 12 Söhne, diese Stämme, die dann da entstehen oder Völker.
Die Frage ist nicht richtig gestellt. Du musst fragen, wo und wann gebraucht man Goim für die 12 Stämme? Wird eben auch eingesetzt. Und wo und wann gebraucht man Goyim für alle Ethnos, also für alle Nationen. Und da findest du beides im Alten Testament. Die Goyim, Völker, da meine ich, oh, das sind die Völker gemeint, also die Nationen. Nein, manchmal eben die 12 Stämme und manchmal nicht. Es gibt eben kein Wort, das man für alles einsetzen kann. Gibt es nicht. Das ist wie das Wort Gott. Ist der Herr Jesus Christus der Gott der Welt? Nie und nimmer.
Also ich hatte da sonst noch eine Buße. Wenn jemand will, kann die noch einbezahlt werden. Ich könnte den Einzahlungsschein schicken. Dann könnte auch jemand Buße für mich tun. Du, Oliver, willst du sie? Du musst einfach pressieren, sonst muss ich ins Gefängnis. Ich wollte noch wegen dem König noch sagen, das ist ja auch, vielleicht wenn das Königtum auch, oder Könige nicht im Sinne von Gott gewesen ist für Israel, es ist hier einfach eine Prophetie auf das, was dann mal geschehen wird. Aber es steht ja jetzt nicht, dass das Gottes Absicht war, dass da jemals einen Saul vom Volk begehrt war. Das wollte das Volk. Das Volk wollte den Saul wegen den äußeren Umständen und dem, was sie sahen, was die anderen Nationen hatten. Aber das war ja nicht Gottes Willen. Es war der Ungehorsam des Volkes und die Voraussicht Gottes, dass das passieren wird. Vielleicht kann man das ja auch so beantworten.
Man kann es auch so versuchen zu antworten. Will Gott, dass wir jetzt so, wenn wir zusammenkommen, Älteste wählen? Zum Beispiel nächste Woche hat jemand gleich Vorschläge. Dann können wir eine Internetabstimmung machen. Älteste wählen. Oder will Gott, dass ich Brüder für diesen Dienst präparieren, äußerlich, innerlich, dass die Älteste sind, nicht gewählt. Und ähnlich denke ich es auch bei Saul. Gott wollte einsetzen, aber sie haben ihn gewählt nach Kopfgröße. Die haben den gewählt nach Kopfgröße. Das war das Problem. Und natürlich haben wir das Voraussehen Gottes. Er wusste natürlich, wie es kommt. Und er hat von denen geredet, die dann aus der Linie Davids, kamen. Ja.
Ich habe noch einen Vorschlag, Andi, für die Buße oder in Deutschland das Knöllchen. Nimm sie doch und geh auf den nächsten Polizeiposten, da kannst du sie bar begleichen. Aber vorher probierst du den Beamten dort oder die Beamtin zu überzeugen, dass der Herr Jesus ja Buße getan hat. Und vielleicht kommst du dann ein gutes Gespräch, wenn du Zeit hast.
Noch eine kurze Bemerkung zur Buße. Bist du 4 Kilometer zu schnell gefahren wie ich einmal? Musstest 20 Franken bezahlen. 5.
Die Frage lautet auch hier nicht, ist man zu schnell gefahren, sondern wurde man erwischt dabei?
Ich hätte sonst noch eine Frage wegen den Namensgebungen. Warum die Namensgebungen? Die Änderung der Namen, wir haben es zweimal in unserem Abschnitt, nämlich einmal in Vers 10 und dann noch ein weiteres Mal mit dem Stamm, mit dem Namen Benoni, also das ist in der Fußnote mit Sohn meiner Not, wird dann eben umbenannt. Also zwei Umbenennungen von Namen. Was hat das für eine Bedeutung und Grund?
Die erste ist vielleicht gerade eine Wiederholung dessen, was schon nach dem Kampf mit Gott dem Jakob gesagt wurde, dass er Israel heißen soll. Ich würde es nochmal wiederholt einfach. Und er wurde wieder, weil er jetzt endlich an der richtigen Stelle war und ihn daran erinnert, dass das eigentlich seine Berufung ist. Punkt 2, mit dem Benjamin und Benoni. Die Rachel war zutiefst betrübt und hat dann eben in ihrer Agonie so einen Namen gewählt, eben der so Sohn meiner Not ist. Und der Benjamin, der Jakob hat dann eher gesehen, dass der kleine Sohn ein Trost ist für ihn und hat ihn deswegen Sohn der Rechten, des Glückes genannt. Dass wenigstens das Kind ihm geblieben ist. So könnte ich mir das vorstellen. Also, das ist aber jetzt nur Spekulation.
Es gab halt auch Phasen, wo im Leben Jakobs, ähnlich wie beim Leben Abrahams, Gott nicht einfach direkt mit ihm geredet hat. Gott war immer da. Aber man sieht auch, dass es Unterbrüche gab im direkten Reden. Und hier auch, nach dem betrüblichen Kapitel 34, Gott wollte ihn nicht dort, wo er war, sondern er wollte ihn in Bethel. Und jetzt sagt nämlich Vers 9, und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Padan Aram kam und segnete ihn. Und in diesem Moment sagt Gott zu ihm, dein Name ist Jakob. Das ist dein Geburtsname, dein Rufname, den deine Eltern dir gegeben haben, wegen einem gewissen interessanten Geburtsereignis. Darum hat er den Namen bekommen. Aber es gibt viel etwas Interessantes, wie ein Ereignis aus der Geburt, sondern das Interessante ist das Ereignis der Wiedergeburt. Und darum sagt er ihm, dein Name soll hinfort nicht Jakob, also Fersenhalter heißen, sondern Israel. Gotteskämpfer. Gott hat ihn da, ist eine Wiederholung eines Rufes, den hat er ja schon. Oder Wolfgang hat es auch erwähnt, das ist eine Wiederholung. Und jetzt sagt er ihm, so, und jetzt gebe ich dir einen Namen, Gotteskämpfer. Und Jakob ist dann gleich auf diesen Zug aufgesprungen. Der hat es gemacht. Ja, da wo ich jetzt bin, diesem Ort, gebe ich einen Namen. Der Name, der hatte vorher nicht den Namen, obwohl er so im ersten Buch Moses vorkommt, weil ihn Moses in einer Apokalypsis so erwähnt hat. Aber Jakob gibt erst jetzt diesem Ort den Namen Bethel. Also er hat gesehen, also mit Orten kann man ein geistliches Momentum verbinden.
Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, ist, dass sich hier Jehova mit Jakob und mit Israel verbindet. Also der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs wird, ich weiß nicht, 12-mal gesagt. Der Gott Israels, sowohl der Person als auch des Volkes, wird ja dann, ich weiß nicht, hunderte Male gesagt, müsste man nachschauen. Es ist sehr oft. Und es geht sogar dahin, dass es im Neuen Testament, als dann der Herr Jesus mit den, ich glaube, Sadduzeern ist es, oder Gesetzesgelehrten streitet im Tempel oder vor dem Tempel, dass er ja diese Sache, wo er sagt, Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen. Also das ist ja, das kann man ruhig verbinden, das sieht man ja schon, die Identifikation Gottes mit dieser Ahnenreihe, mit den Patriarchen, mit Israel, wohlwissend, dass da momentan halt sie immer noch Lo-Ami sind, nicht mein Volk. Aber trotzdem, Gott gibt die letztendlich nicht auf.
Vielleicht nochmals zum Vers 11, wurde schon etwas gestreift. Eine Nation und einen Haufe von Nationen soll auch aus dir werden. Das zeigt auch wiederum, wie ein Wort unterschiedlich gebraucht wird. Israel ist eine Nation, aber sie enthält viele Nationen. Nämlich Stämme.
Ich habe mal nachgeschaut, welches hebräische Wort dahinter steht, hinter dem Haufe. Das finden wir nur mal einmal hier, glaube ich, im ganzen Alten Testament. Viel öfter wird Versammlung oder Schar gesagt oder Gemeinde, Menge, Volksschar, was sich versammeln. Also in diesem Sinne, dieses bedeutet dieses Wort. Und kann man sagen, die Versammlung von Nationen oder eine Menge von Nationen. Aber wir wissen schon, das ist, Israel soll ja groß werden. Und wenn wir dann sehen, in 2. Mose oder in 4. Mose, wo ja auch tatsächlich gezählt wird, wie viele Männer, wehrfähige Männer es sind, um die 600 paar tausend wehrfähige Männer aus allen Stämmen, dann kann man das ja mit mindestens 4 vervielfachen, mindestens, dass man auf die Gesamtzahl des Volkes kommt.
Und wir würden das heute natürlich nicht mehr Elberfelder Deutsch machen. Also das ist ja direkt abwertend. Also eine Schar oder ein Haufe, das ist keine Schar, das ist kein Haufe, sondern es ist eine Versammlung, eine Kahal, eine Versammlung. Das wird anderen Worten auch wirklich mit Versammlung übersetzt. Mit Versammlung übersetzt, meint aber nie, die christliche Versammlung ab Apostelgeschichte 2. Das ist wieder eine andere. Muss man, wenn man mit gewissen Brüdern redet, immer aufpassen. Oh, die haben Angst, wenn man im Alten Testament das Wort Versammlung bringt und so. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen nur unterscheiden. Angst ist kein guter Ratgeber.
Die Schlachter formuliert es folgendermaßen. Ein Volk und eine Völkergemeinde oder Versammlung soll von dir kommen. Also das ist nichts Besonderes irgendwie, nur eben altes Deutsch für uns.
Mir ist ein Vers eingefallen, um die Größenordnung zu zeigen. Hans-Peter meinte, ja, wir haben Nationen, Israel eine Nation, da hat es viele Stämme. Und bei Jesaja gibt es so einen Vers, Jesaja 40, 15. Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wir ein Stäubchen, das emporschwebt. Also die menschliche Vermessenheit und Stolz, wir und dann irgendwie so verweisen auf Erfolgen, Bauten etc. Für Gott ist es wirklich da, so wie Jesaja sagt. Nationen, ein Tropfen am Eimer. Das heißt nichts, ja, weniger als nichts.
Ich möchte daran erinnern, dass wir ja auch mal Mose, 1. Mose Kapitel 1 gelesen haben. Und da gab es den vierten Tag, lese ich mal Vers 16. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. 10 hoch 25 Sterne. Das ist, und die Sterne. Also insofern kann man da auch diesen Vers, den der Valentin soeben vorgelesen hat, ja, die Völker sind nichts. Ja, es zeigt einfach die Allmacht und die Größe Gottes. Wir können es uns gar nicht groß genug vorstellen.
Wir haben halt die Größe und den Vergleich. Also die Größe, das was du jetzt gesagt hast mit den Sternen, unvorstellbar. Können wir denken, solange wir wollen. Wir können uns das nie vorstellen. Und wie lange hat Gott gebraucht, hat mich gestern ein Enkel gefragt. Ich habe nicht nur kleine Enkel, ein großer Enkel. Wie lange hat Gott gebraucht für die Sternenwelt? Da habe ich gesagt, ein Wimpernschlag ist noch zu lang. Er hat dann gesprochen und es war. Und wenn wir das nicht glauben können, können wir gar nichts glauben. Denn es war so. Und Jesaja 40, die Stelle, die Valentin vorgelesen hat, wegen dem Eiermagenquell, da müssen wir auch sehen, da haben wir jetzt einen Vergleich. Das ist nicht die Größe, sondern mehr der Vergleich im Vordergrund. Denn da sehen wir jetzt 8 Kapitel lang Israel in Babylon, von Jesaja 40 bis 48. Israel in Babylon. Und jetzt zeigt ihnen der Prophet. Ja, was sind das Übergroße der Nationen? Babylonier und Schweizer und was es alles gibt. Oder? Was ist das? Und da macht er den Vergleich und Staub. Nix. Gott schaut zu seinem irdischen Volk und wenn sie noch so zerstreut sind, er schaut zu ihnen. Er schaut zu ihnen und es wird nicht untergehen. Die meisten werden sterben, aber das Volk wird nicht untergehen.
Kurze Anmerkung oder zwei Verse zur Schaffung der Sternenwelt, wie Hans-Peter vorhin sagte. Psalm 33, Vers 6. Durch Jehovas Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Und Vers 9. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da.
Vers 12 heißt es dann, und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Eben jetzt bekommt es eigentlich Jakob, also Israel, bekommt es und zeigt der Same nach ihm, oder dir will ich es das Land geben, eben er gibt, oder nicht, wir können es nehmen, oder das, heute haben sie es eigentlich genommen, oder nicht. Wie es heute ist, oder haben sie selber genommen, er hat es ihnen noch nicht gegeben, dass es wird zukünftig sein. Und obwohl er hier da ist, ja, da sie ja Josef dann verworfen haben, oder? Auf Ägypten verkauft, oder? Wurden sie auch auf Ägypten verkauft, sie konnten das Land nicht nehmen. Erst wenn sie eben den wahren Josef erkennen, oder dann bekommen sie das Land. Sie mussten ja jetzt auch über 400 Jahre noch warten, bis sie, aber dann hat es der Herr gegeben, oder? Es ist nicht jetzt der Zeitpunkt, oder? Die Völker hier mussten noch schlimme Sachen tun, bis Israel das Land bekommt. Aber eben erst, wenn sie den wahren Josef erkennen, den sie durchstochen haben, dann bekommen sie das Land.
Man muss auch sehen, bei Abraham und seinem Sohn, bei Isaac und seinen Söhnen, ich muss sagen, auch bei Abraham und seinen Söhnen wurde unterschieden. Nur Isaac war der Erbe. Alles andere, Ismael, Söhne der Keturah, nein. Söhne Isaaks, Jakob und Esau, nur Jakob sollte erben, Esau nicht. Aber ab Jakob ändert sich das. Dann gibt es diese 12 Stämme, die dann eben insgesamt Israel bilden. Ja. Da wird dann keiner mehr aussortiert. Es gibt unterschiedliche Rollen, sehr wohl. Die wir dann auch später im Kapitel, ich glaube 49 ist es, voraussagen. Später nochmal in 5. Mose 3, 33 auch nochmal voraussagen, was die einzelnen Stämme so tun werden. Aber es ist trotzdem alles dann das Volk Israel. Und da wird nicht mehr so unterschieden. Gut, es gab dann natürlich nach Salomo bei Rehabiam nochmal eine Trennung in das Nordreich und das Südreich. Aber auch das wird wieder aufgehoben. Die werden nicht beiseite getan.
Und was wir auch noch lernen im Kapitel 35 ist, dass Jehova dem Abraham das Land gegeben hat und jetzt neu wiederum dem Jakob. Das heißt, es zeigt, dass das Geben kommt aus der Hand Gottes und es ist nicht einfach eine banale Erbfolge. Es geht viel weiter. Man sieht, dass zum Beispiel Israel, das Land Israel, 2000 Jahre nicht besitzt. Nicht mal, im Prinzip auch heute nicht, sowieso noch nicht. Und das Zweite, was wir auch sehen, hier in diesem Gedankengang, den hat Walford schön beschrieben. Gott gibt nicht immer einfach das Gleiche, sondern gibt immer etwas noch mehr. Denn beim Abraham hatte noch keine Verheißung von Königen. Aber Jakob bekommt das. Das ist wie ähnlich, wenn Gott das Passa beschreibt im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Habe ich auch mal gelesen. Bei jeder Stelle gibt Gott eine neue Offenbarung, eine zusätzliche Offenbarung. Die Bibel ist in Stufen. Ja, darum von vorne bis hinten lesen. Das ist am einfachsten. Gar keinen Plan machen. Einfach anfangen. Vorne.
Ich möchte gerne auch noch einen Vers beitragen. Wir haben ja wegen den Sternen gehört und der Schöpfung. Und Israel als Volk, und das lässt sich gut zusammen kombinieren mit Jeremia 33, Vers 20. Da sind nämlich die Verheißungen Israels an diese Schöpfung gekoppelt, und zwar noch im speziellen Tag und Nacht. Und Tag und Nacht gab es schon, bevor die Gestirne erschaffen wurden. Also es geht noch weiter als die Sterne, weil es noch etwas früher war. Jeremia 33, 12, 20. So spricht Jehova, wenn ihr meinen Bund betrefft des Tages und meines Bundes betreffs der Nacht, brechen könnt, so dass Tag und Nacht nicht mehr sein zu ihrer Zeit. Und dann ist eben auch diese Verheißung hinfällig. Aber das kann kein Mensch tun. Darum ist diese Sache so stark, so evident.
ich weiß nicht, ich glaube letzten Sonntag oder so, haben wir das Lied gesungen, hier zu dem Tod von Rahel. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Die Rahel ist am Sterben. Und während dem Sterben, das ist ja wunderbar, oder wenn man während dem Sterben einem Kind einen Namen gibt, also wer hat solches geistliches Verständnis? Unglaublich. Und während dem Sterben hat man doch ganz anderes im Sinn, oder? Schmerzen und Not und weil, unglaublich, oder? Kann ich mir vorstellen. Aber was hat die Frau im Sinn? Die gibt diesem Kind den Namen, haben wir eben letzte Woche, kann mich noch erinnern, gesungen, von deiner Seele Not. Sie hat von ihre Seele Not in das Kind den Namen Benoni hineingegeben. Und jetzt kommt der Jakob. Der Jakob, unglaublich geistlicher Moment. Und der hat gesehen, beide Namen stimmen. Der auf der Not, was die Rahel gesagt hat. Aber er ging weiter. Er gab ihm den Namen Benjamin, Sohn meiner Rechte. Er hat Christus gesehen.
Da vielleicht gerade diesen Vers 4 zitieren aus dem Lied 208, weil das ja angesprochen wurde. Von deiner Seele Not wirst du die Frucht genießen, um die du rangst am Kreuz von tiefer Nacht umhüllt. Sie wird vollkommen reif und heilig vor dir sprießen, dein göttlich liebend Herz ist ewig dann gestimmt.
Darum heißt es auch, ja, im Vers 19, und Rahel starb, geht es ja, und Rahel starb und wurde begraben an dem Wege nach Ephrat, das ist Bethlehem, eben in Ephrat, Fruchtbarkeit aus der Mühsal, Not, oder, gibt es Frucht, Brothausen, oder, da gibt es Brot.
Ja, man sieht einfach, wie diese alttestamentlichen Heiligen trotz all dem Umfeld unglaublich geistliche Momente vorausbildeten und auch voraussahen. Das weiß ich nicht, wie weit er war ja auch ein Prophet, wie weit er voraussah. Aber wir können uns jetzt an Micha 5,1 und natürlich Matthäus erinnern, gedenken. Ja, daher kommt unser Heiland auf diese Welt, kam auf diese Welt und kam, um zu sterben. Und sein Tod brachte die wunderbare Frucht hervor, wie das schon Josef gesehen hat. In seinen beiden Söhnen, Ephraim und Manasse. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen. Die haben diese Abfolge. Die haben gesehen, zuerst leiden. Die Propheten reden, zuerst leiden und dann Herrlichkeit. Und der ungläubige Jude wie die Christenheit, die drehen das immer um. Beide. Genau gleich. Sie wollen zuerst Herrlichkeit, jetzt und sofort. Und so geht's nicht.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 21. 35, 21, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir preisen dich, dass wir dein ganzes Wort, das Wort Gottes, haben dürfen. Dass wir es lesen können und dass wir uns darüber unterreden dürfen und du uns durch den Heiligen Geist immer wieder neue Herrlichkeiten zeigst, die von dir reden. Und dass wir auch sehen dürfen, wie auch diese alttestamentlichen heiligen Propheten dich voraussahen, auch wenn sie noch über das nachdenken mussten und nachstudieren mussten, von was sie geredet und geschrieben haben. Und so dürfen wir jetzt alles im Wort Gottes, jetzt schon im Glauben, aufnehmen und uns darüber erfreuen und dich deswegen anbeten. Und wir danken dir einfach auch wieder, dass wir zu dir beten dürfen für auch die Geschwister, die Mühe haben mit der Seele, mit dem Körper. Du weißt um jede einzelne Not und du kannst jeder einzelnen Not begegnen und dich offenbaren. Und dafür danken wir dir. Amen.
Amen. Ja, dann wünschen wir allen euch, lieben Geschwistern, einen schönen Sonntag, noch eine gute Mahlzeit und eine gute Woche. Tschüss miteinander.
Schönen
Sonntag
miteinander.
Schönen Sonntag.
Tschüss. 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 Tschüss.